Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Eine tiefe Krise, in der befindet sich die Linke schon lange. Inzwischen aber ist ihre Existenz gefährdet. Nachdem sich Sarah Wagenknecht abgespalten hat, hat die Linke im Bundestag ihren Fraktionsstatus verloren. Bei den letzten Wahlen ist sie weitgehend abgeschmiert. Nun trifft sich die Partei in Halle, um eine neue Führung zu wählen. Johannes Kuhn berichtet über den Auftakt des Parteitags gestern.
Dass der Linksparteitag Jan van Aken und Ines Schwertner zur neuen Doppelspitze wählen wird, daran gibt es keinen Zweifel. Wohl aber daran, dass es sich um eine freudenreiche Mission handelt. Nicht nur, weil sich die Partei im fortgesetzten Niedergang befindet. So betonte die scheidende Parteichefin Janine Wissler in ihrer Abschiedsrede am Freitag zwar, dass es ihr eine Ehre gewesen sei. Sie übte aber auch Kritik am innerparteilichen Umgang miteinander.
Harte Angriffe vom politischen Gegner, die war ich gewohnt nach vielen Jahren im Landtag mit der Hessen-CDU. Aber öffentliche Angriffe aus den eigenen Reihen schmerzen. Und deshalb sage ich, wir müssen die innerparteiliche Kultur verändern. Wir müssen sie verbessern, um einladend zu sein als Partei.
Dass die linken Binnengräben auch nach dem Abgang von Sarah Wagenknecht existieren, zeigt die Debatte über den Nahostkonflikt. Die hatte bereits den Berliner Landesparteitag gesprengt. Die Frage, ob Israel einen Genozid verübt und wie mit linkem Antisemitismus umzugehen ist, bleibt höchst umkämpft und bedurfte im Vorfeld des Bundesparteitags einiger Vermittlungen im Hintergrund. Die Debatte selbst verlief gesittet.
Wenn unsere Bundesregierung so eindeutig Position bezieht an der Seite des kriegsführenden Israels, reicht es auch nicht, einen ausgewogenen Antrag hier abzustimmen, sondern dann ist Zeit für Haltung und Zeit für klare Positionen.
Der Terror gegen Israel begann am 14. Mai 1948. Es ist mit der Ausrufung des Staates Israels fingen die Angriffe an.
Wir sollen einen Völkermord auch einen Völkermord nennen. Wir tun uns da nichts.
Am Ende erhielt der Kompromissantrag der neuen Parteiführung eine klare Mehrheit. Dort werden Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus verurteilt und ein Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel gefordert. Beim Thema Genozid zitiert man die Gefahr genozidaler Handlungen, die der Internationale Gerichtshof sieht. Am ersten Tag gab es zudem noch einige Fingerzeige. Da wäre Thüringens noch Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der war in den vergangenen Jahren nicht unbedingt durch öffentliche Nähe zu seiner Partei aufgefallen.
Ich bin froh, ein Linker zu sein. Und ich bin stolz darauf, mit erhobenem Haupt in dieser Partei zu sein,
betonte Ramelow nun und beschrieb seine Partei als Bollwerk gegen das Feindbilddenken.
Deswegen muss es eine Stimme geben, die darüber redet, dass nicht der Ausländer schuld ist, dass nicht der Geflüchtete schuld ist, dass es aufhören muss mit diesen Feindbildern. Mann gegen Frau, Inländer gegen Ausländer, Ossis gegen Wessis.
Ramelow könnte im Bundestagswahlkampf der Partei eine größere Rolle spielen. Anders als die Klimapolitik. Denn die Linke will sich vorerst auf ihre sozialen Kernthemen wie hohe Mieten konzentrieren. Für Unmut wiederum sorgt, dass die bisherige Parteiführung die sogenannten Friedenspositionen zum Ukraine-Krieg eher defensiv vertrat. Der niedersächsische Landesvorsitzende Torben Peters:
Was wir nicht brauchen, ist eine Partei, die die Friedensfrage wahlopportunistischen Erwägungen unterordnet. Was wir auch nicht brauchen, ist eine Partei, die sich kommentierend neben die Friedensbewegung stellt, weil sie rechte Kräfte fürchtet, die die Friedensbewegung instrumentalisieren wollen.
Trotz zahlreicher kritischer Töne und nicht wenigen offenen Fragen soll von dem Parteitag ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Der 63-jährige ehemalige Bundestagsabgeordnete van Aken und die 35-jährige Journalistin Schwertner haben keine aussichtsreichen Gegenkandidaten. Dass man sich unter den verschiedenen Strömungen geräuschlos auf ein Personaltableau einigen konnte, darf bei der Linken bereits als Erfolg gelten.
Das waren Eindrücke von Johannes Kuhn vom linken Parteitag. Und am Telefon ist nun Jan van Aken. Er gehörte von 2009 bis 2017 dem Deutschen Bundestag an, war unter anderem stellvertretender Parteivorsitzender. 2021 hat er sich aus dem Bundesvorstand zurückgezogen, arbeitet seitdem für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und bewirbt sich heute gemeinsam mit Ines Schwertner für den Parteivorsitz. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Gregor Gysi hält sogar das endgültige Ende der Linken für denkbar. Warum wollen Sie sich den Job als möglicher Totengräber der Linken antun?
Nee, den Job habe ich nicht genommen.
Sondern?
Ist ja genau das, was Bodo Ramelow gerade gesagt hat. Im Moment rutscht das ganze Land nach rechts. Selbst bis in die Grünen rein hört man jetzt rassistische Töne gegen das Asylrecht. Das braucht doch eine Opposition in diesem Land, die auch diese Regierung mal von links kritisiert. Und deswegen habe ich gesagt, eigentlich hatte ich mich schon ein bisschen auf die Rente vorbereitet, aber es braucht diese Partei. Vielleicht kann ich ein paar Dinge, die helfen können, die Partei wieder stark zu machen. Und seitdem ich das verkündet habe, in den letzten 6 Wochen, war ich viel an der Basis unterwegs. Und da muss ich sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen der unglaublichen Aktivität an der Basis und den schlechten Wahlergebnissen. Also die Linke ist noch lange nicht tot, da ist ganz schön viel Leben drin.
Das abtrünnige Bündnis Sarah Wagenknecht, das hat aus dem Stand viel mehr Stimmen bekommen als die Linke. Die Linke ist weit abgeschlagen. Bis auf Thüringen und die Stadtstaaten kommt die Linke in keinem Bundesland mehr, auch nur in die Nähe der 5%-Hürde. Wer ist die Linke noch ohne Wagenknecht?
Ja, endlich sind wir wieder eine Partei, die klare Kante gegen Rassismus zeigt. Eine Partei, die wirklich auch klar an der Seite von allen stehen, die ja sonst keine Stimme haben. All die, die sich den ganzen Tag krummlegen und am Ende des Monats nicht genug Geld in der Tasche haben. Wenn ich jetzt sehe, dass so eine Wagenknecht-Partei plötzlich nach unten tritt und auch irgendwie Bürgergeldbezieherinnen irgendwie beschimpft und sagt, da muss gekürzt werden, das finde ich alles unerträglich. Also wir sind die linke Partei, die denen eine Stimme geben, die keine haben.
Haben die bisherigen Parteivorsitzenden Wissler und Schirdewan den Fehler gemacht, Wagenknecht zu lange zu tolerieren?
Na, ob das ein Fehler war, ich gehöre ja zu denen, die schon vor vielen Jahren gesagt haben, man müsste eigentlich sich so schnell wie möglich von ihr trennen. Aber auch damals war ich mir selbst nicht sicher, ob ich das gewagt hätte. Es ist natürlich ein Risiko, sich von so einer Ikone zu trennen. Auf der anderen Seite war klar, dass sie nur weh tut. Also ich glaube, da kann niemand jetzt sagen, das oder das wäre besser gewesen. Es ist jetzt, wie es ist. Ich bin froh, dass wir sie los sind. Seitdem ist wieder klar, wofür die Linke steht. Und viele Menschen, die in den letzten Jahren gesagt haben, ich finde euch eigentlich cool, aber wegen Wagenknecht kann ich euch nicht wählen. Die sollten uns jetzt wieder wählen.
Sie waren da mal ein bisschen eindeutiger und haben sich ja klar auch positioniert. Deshalb sind Sie auch als ausgetreten. Sie konnten sich nicht durchsetzen und zeigen jetzt aber auf eine gewisse Art dann auch auf andere. Machen Sie es sich nicht ein bisschen zu leicht? Weil Sie haben ja immerhin 9 Jahre lang dem Bundesvorstand angehört. Also welche Mitverantwortung tragen Sie auch für den Niedergang der Linken jetzt jenseits von Sarah Wagenknecht?
Auch, auf jeden Fall. Aber gerade eben in meiner Antwort habe ich ja nicht auf andere gezeigt, sondern es gab immer gute Argumente dafür und dagegen, sich möglichst schnell zu trennen. Wie gesagt, vor 6 Jahren schon habe ich sehr massiv dafür geworben. Und dass ich mich damals nicht durchgesetzt habe, ist schade. Wäre vielleicht besser gewesen. Vielleicht wäre es auch ein Desaster geworden. Ich habe überhaupt nicht die Wahrheit für mich gepachtet. Aber ja, jetzt übernehme ich wieder die Verantwortung und hoffe, dass wir genau die 5% wiederholen, die wir in den letzten Jahren verloren haben.
Und Ihre Mitverantwortung liegt dann wo?
Ja, zum Beispiel, dass ich mich nicht durchgesetzt habe. Mhm. Also ich war überzeugt davon schon vor 6 Jahren, dass Sarah Wagenknecht überhaupt nichts mehr mit der linken Partei zu tun hat. Die ist keine Linke, ist sie auch nicht gewesen. Und dass man sich schnellstmöglich trennen muss, weil Sarah Wagenknecht kennt eigentlich nur ein Ziel. Und das heißt, Sarah Wagenknecht und solche Egomanen, die braucht es in der Politik nicht. Wir wollen Politik doch ganz anders machen und nicht so einen Personenkult.
Bei den Wahlen hat Ihre Partei Gregor Gysi mit dem Spruch plakatiert, mal unter uns, wir würden Ihnen doch sicher fehlen. Die Antworten waren aber ja deutlich unter 5%. Warum würde inzwischen so wenigen Menschen im Osten die Linke fehlen?
Naja, das ist immer so eine Frage, was liegt denn in der Wahlkabine oben? Also als die Linke sich gegründet hat in den 10er Jahren, da war die soziale Frage eine ganz wichtige. Die Menschen haben nach ihrem Portemonnaie gewählt und haben gesagt, na, wenn ich einen Mindestlohn bekomme, das ist mir total wichtig. Deswegen wähle ich die Linke. Mittlerweile liegt der Rassismus weiter oben. Und da wählen die Leute halt irgendwie all diese rassistischen Parolen. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, wieder die Diskussion zu drehen, dass in Deutschland wieder viel mehr über soziale Gerechtigkeit gestritten wird. Wir wollen mit Mietendeckel, mit anderen sehr konkreten Forderungen in den Wahlkampf gehen, wo die Menschen sagen, yo, gute Idee. Und wenn das kommt, dann ist mein Leben gleich viel besser. Und dann wird man ja sehen, was am Ende oben liegt in der Wahlentscheidung.
Ja, beim Thema soziale Gerechtigkeit stehen Sie allerdings gerade nicht gut da. Also mal eine Zahl, die nach der Europawahl dann auch veröffentlicht wurde, bei der Kompetenzzuweisung, also der Frage, wer kann für soziale Gerechtigkeit sorgen? Da ist die Linke abgerutscht von 14% auf 6%, sogar hinter die AfD, die immerhin auf 9% kommt. Wie wollen Sie denn jetzt in nur 11 Monaten bis zur Bundestagswahl Kompetenzpunkte wiedergewinnen, die Sie über die letzten Jahre sukzessive verloren haben?
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass die Menschen gar nicht wissen, wie wir das durchsetzen wollen. Und da sage ich immer, Guckt euch doch mal die Gründungszeit der Linken an. Da war die Linke auch klein und da haben wir ein Thema in den Mittelpunkt gestellt, den Mindestlohn. Da haben wir mehrere Jahre für gekämpft. Am Anfang haben alle über uns gelacht, die meisten Gewerkschaften, die anderen Parteien. Und dann haben wir gewonnen. Es gibt den Mindestlohn. Viele Millionen Menschen sind dadurch sehr viel besser da als vorher. Und genau diesen Fokus auf ein, zwei Themen, den werden wir wieder machen. Ich habe ja mal viele Jahre bei Greenpeace gearbeitet und da habe ich gelernt, wenn man alle Kraft auf einen Punkt konzentriert, dann denkt man noch durch, dann hören die Menschen das und dann sehen sie auch wieder, okay, gute Linke, das ist genau das, was ich für mein Leben brauche, die wähle ich mal.
Nur weil Sarah Wagenknecht jetzt nicht weg ist, heißt das nicht, dass die Linke nicht weiterhin zerstritten wäre. Klar, jetzt haben sie diese Einigung geschafft beim Thema Nahost, aber es gibt ja andere Themen, wo sie keine Einigkeit haben. Zum Beispiel bei der Frage, ob der Ukraine militärisch geholfen werden sollte. Warum finden Sie da keine Linie?
Ich finde, wir haben eine extrem gute Linie gefunden. Wenn Sie das jetzt reduzieren auf die Frage, ich bin dafür, dass diese Waffe jetzt in die Ukraine geliefert wird, da haben Sie wahrscheinlich immer welche, die dafür, welche, die dagegen sind. Aber meine Position, da habe ich ein ganzes Buch zugeschrieben, ist ja ein bisschen differenzierter. Ich sage, als Internationalist stehe ich immer an der Seite der Angegriffenen und Unterdrückten. Deswegen stehe ich an der Seite der Menschen in der Ukraine. Und meine Frage ist nicht, ob wir die unterstützen, sondern wie wir sie unterstützen. Und da sage ich ja, na, erstmal sollten wir alles ausprobieren, was nicht militärisch geht. Das ist der große Fehler, dass wir in Deutschland in den letzten 2,5 Jahren nur über Waffenlieferungen gestritten haben. Ich würde gerne mal darüber streiten, was können wir mehr tun, damit wir eine diplomatische Lösung finden? Wie hätten wir schon in den ersten Tagen des Krieges mit einem Ölembargo, mit anderen Sanktionen Russland viel stärker unter Druck setzen können? Das sind alles Dinge, die nicht passiert sind. Das ist mein Credo. Also an der Seite der Menschen in der Ukraine, kein Diktatfrieden für Russland. Aber zivile Lösungen.
Nun muss man aber festhalten, dass in Ihrer Partei eben diese Spaltung existiert, dass einige sagen, wir müssen Waffen liefern, die anderen müssen sagen, wir müssen keine Waffen liefern. Wie soll man denn, wenn wir jetzt Ihre Position anschauen, ohne Waffenlieferungen erstmal eine starke Ausgangsposition für die Ukraine schaffen, damit sie wirklich in Friedensverhandlungen gehen kann und nicht einen Diktatfrieden akzeptieren muss?
Na, das sind ja sehr viele Chancen verpasst worden. Ich sag mal nur zwei. Das erste wäre gleich gewesen, 25. Februar 2022, ein Tag nach Beginn dieses Angriffes. Hätte Deutschland und die EU sagen können, über Nacht stoppen wir sofort alle Ölimporte aus Russland. Das ist nämlich das ganze Geld, diese vielen 100 Milliarden, die in die Kriegskasse Russlands gespült worden sind, die hätten wir damit ausgetrocknet und das hätte im Kreml die Kosten-Nutzen-Rechnung komplett verändert. Aber es gibt noch eine zweite Situation, wo ich immer sage, wenn da Deutschland nicht über Waffenlieferungen gestritten hätte, sondern über eine Friedenslösung, dann hätten wir viel schaffen können. Das war im November 2022. Da war nämlich die Ukraine militärisch im Vormarsch. Und da hat selbst der US-amerikanische Generalstabschef gesagt, jetzt in einem Moment der Stärke sollte man verhandeln. Der wurde vom Weißen Haus zurückgepfiffen. In Berlin haben sie alle drüber gelacht. Niemand hat etwas unternommen. Aber da hätte doch die Ukraine mit Unterstützung aus Deutschland, aus der EU, doch eine ganz starke Verhandlungsposition gehabt. Das ist nicht genutzt worden. Und das ist meine große Kritik. Wer immer nur auf Waffen guckt, der kann nicht verhandeln.
So die Meinung von Jan van Aken, der sich heute für den Parteivorsitz der Linken bewirbt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Morgen.
Ich danke Ihnen.